Folgende Situation. Es ist Mittwochabend und du bist in deinem Hauskreis. Und irgendwie hast du das Gefühl, das Gespräch ist etwas zäh, es läuft nicht so richtig. Und du weißt nicht, woran es liegt. Aber irgendwie geht es nicht so richtig in die Tiefe. Weder von der persönlichen Ebene öffnet sich jemand, noch irgendwie geistlich scheint irgendwas so das Gespräch zu bewegen. Wenn du so eine Situation kennst oder schon mal erlebt hast, habe ich hier einen Tipp für dich. Was du machen kannst, damit mit Sicherheit so richtig Bewegung in den Abend reinkommt. Nämlich, wirf doch einfach mal eine folgende Frage in den Raum und dann sei gespannt auf die Reaktion der Teilnehmer. Die Frage: Darf man als Christ zum Heiligen Geist beten? Glaub mir, du wirst bei diesem Test feststellen, dass plötzlich so richtig Schwung in die Debatte reinkommt. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vortrag hier bei Offenbar. Mein Name ist Martin P. Grünholz und ich möchte heute mit dir nicht über Tipps und Tricks für deinen Hauskreis, deine Kleingruppe oder für deine Peer-Community nachdenken, sondern es soll heute um die Lehre des Heiligen Geistes gehen. Die Pneumatologie, so ist der Fachbegriff in der Theologie. Und damit soll es vermutlich auch um einen wechselhaften Bereich gehen innerhalb der christlichen Dogmatik. Nämlich, wo wir sehen, wenn wir so auf 2000 Jahre Kirchengeschichte zurückblicken, dass so ein ständiges Auf und Ab wir haben. Und bis heute dieses Thema die Gemüter richtig enorm erhitzen kann. Und das erlebt man ganz plötzlich und ganz praktisch auch bei dieser zugespitzten Frage. Darf man als Christ eigentlich zum Heiligen Geist beten? Beim Thema Heiliger Geist merkt man einerseits, was sich vor allem so in den letzten 50 Jahren so im deutschsprachigen Raum in vielen Gemeinden teils fundamental verändert hat. Andererseits aber spürt man auch noch Vorbehalte, Sorgen und Nachwirkungen von geschichtlichen Erfahrungen, die so auf der einen Seite dazu führen, dass einige Christen bei der Frage, darf man zum Heiligen Geist beten, auch so ganz verwirrt den Kopf schütteln und sagen, warum sollte ich überhaupt zum Heiligen Geist beten? Nenn mir einen guten Grund. Ich bete doch zu Jesus, meinem Herrn allein. Und ich brauche keinen Götzen neben ihm. Auf der anderen Seite, wenn du andere Christen fragen würdest, ob man sie zum Heiligen Geist beten, würden sie sagen, wie? Wie, du stellst das als Frage? Wie, du betest nicht zum Heiligen Geist? Wie kannst du ein echter Christ sein und in der Kraft Gottes leben wollen, ohne die direkte Kommunikation mit dem Heiligen Geist? Und dann kannst du maximal zweitrangiger Christ sein. Okay, das könnte vielleicht ein bisschen übertreiben sein, aber wenn man das so exemplarisch nebeneinander stellt, ich könnte genügend Beispiele aus der Geschichte und auch von aktuellen Gesprächen so auch weitergeben und sagen, das ist das etwas in diese Richtung, unterschiedlich gewichtet, aber es gibt diese Tendenzen. Sehr unterschiedlich kann man damit umgehen. Und gerade bei dem Thema von der Lehre des Heiligen Geistes kommen auch viele Emotionen zum Vorschein. Und je nach der geistlichen Tradition, in der wir gerade stehen, mit dem du gerade redest, kommt man zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Und daher soll dieser Vortrag hier ein Beitrag dazu sein, einerseits unterschiedliche Sichtweisen zum Thema Heiligen Geist etwas näher kennenzulernen, weshalb wir uns auch im ersten Teil, im ersten Schritt so einen historischen Abriss gönnen. So, wir schauen auf 2000 Jahre wechselhafte Geschichte der Lehre des Heiligen Geistes. Und dann wollen wir uns in einem zweiten Schritt daraus ableiten, wie gehen wir damit um und Definitionen verständigen, was sind Evangelikale, was sind Pfingstler, was sind Charismatiker. Und dann in einem dritten Teil uns der Person und der Lehre des Heiligen Geistes zu beschäftigen. Und viertens, zum Abschluss kommen wir zur Frage, zu einem Urteil, nachdem wir uns das angeschaut haben, darf man zum Heiligen Geist beten? Also erster Teil, wechselhafte Geschichte im Umgang mit dem Thema Heiliger Geist. Starten wir nun also dabei. Und wir starten in der Zeit der Apostelgeschichte. Und somit der erste Unterteil eigentlich so der Heilige Geist in der alten Kirche. Apostelgeschichte und alte Kirche. Allerdings möchte ich mit dir jetzt nicht im Pfingstereignis starten, bei der Ausgießung des Heiligen Geistes, das in Kapitel 2 uns berichtet wird, sondern wir steigen ein in eine etwas spätere Geschichte, wo man die Spannung im Umgang mit der Lehre vom Heiligen Geist sehr gut nachvollziehen kann. Wir tauchen ein in Apostelgeschichte 8 und ich lese dort ab Vers 9 folgendes. Es war aber ein Mann mit Namen Simon, der zuvor in der Stadt Zauberei trieb und das Volk von Samaria in seinen Bann zog, weil er vorgab, er wäre etwas Großes. Und alle hingen ihm an, klein und groß, und sprachen, dieser ist die Kraft Gottes, die die Große genannt wird. Soweit der Text. Dieser Simon, Simon der Zauberer oder auch Simon Magus genannt, war offensichtlich eine ziemlich große Nummer. Das Volk war fasziniert von seinen Wundertaten, weshalb er für Gott gehalten wurde. Dieser ist die Kraft Gottes. Und auch in außerbiblischen Quellen wird er erwähnt. Zum Beispiel in einer bedeutenden frühchristlichen Schrift, nämlich von einer der ersten Apologie des großen Philosophen und christlichen Gelehrten Justin der Märtyrer. Er hat so im Jahr 100 bis 165 rumgelebt. Und er schreibt dort, also so in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts, schreibt er einen Brief an Kaiser Antonius Pius, eben die erste Apologie. Und dort verweist er auf die römische Geschichtsschreibung und sagt, dass dieser Simon, der hier genannt ist, zwischen dem Jahr 41 und 54 nach Christus, und nun Zitat, was er schreibt, durch die Macht der in ihm tätigen Dämonen Zauberkünste ausgeübt hat, für einen Gott gehalten und wie ein Gott von euch durch eine Bildsäule geehrt wurde. Zitat Ende. Auch der etwas jüngere Kirchenvater Irenäus von Lyon, der dann in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts gewirkt hat, ähnlich wie der andere Kirchenvater Hippolyt von Rom, sie verweisen beide auf Simon Magus. Dieser Simon, der begegnet hier in Apostelgeschichte 8, begegnet der Philippus, der gerade in Samaria predigt, tauft und durch den Heiligen Geist Wunder geschehen. Als dann Petrus und Johannes aus Jerusalem nach Samaria kommen und auch zu den gläubig gewordenen sprechen und die gläubig gewordenen Heiligen Geist empfangen haben, wie wir es dann noch etwas später in Vers 17 lesen, da ist dieser Simon Magus extrem beeindruckt. Und wir lesen, als dass Simon sah, dass der Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach, gebt auch mir die Macht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Petrus aber sprach zu ihm, dass du verdammt werdest mitsamt deinem Geld, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Verse 18 bis 20. Dieses Ereignis führt dazu, dass Hippolyt Simon Magus, etwas überspitzt, als den Urheber aller Häresien, als den Urheber aller Irrlehren bezeichnet. Und dieses Ereignis in der Apostelgeschichte steht stellvertretend für einen beginnenden, rund 300-jährigen Kampf der christlichen Kirche und Theologie gegen die sogenannte Gnosis. Diese äußerst komplizierte Bewegung mit über 60 verschiedenen Lehrsystemen und unterschiedlichen Gruppen wie den Markionismus, den Manichäismus und den Montanismus, das würde nun zu weit führen, aber dass du weißt, das ist ziemlich komplex. Aber die Gnosis, das war in den ersten Jahrhunderten der große Widersacher zur christlichen Theologie. Aber Simon Magus gilt als eine Art Vorläufer dieser Bewegung, auch wenn er nicht ganz genau damit drin aufgeht. Wo es also um einen extremen Dualismus in dieser Lehre der Gnosis geht zwischen Licht und Finsternis. Und Menschen durch eine religiöse Erfahrung einer richtigen Erkenntniserlösung finden sollen. Wenn ich also, Gnosis heißt Erkenntnis, wenn ich die richtige Erfahrung habe, dann finde ich Erlösung. Religiöse Erfahrung also als Schlüssel zur Erlösung und die Erfahrung mache ich durch eine wirkmächtige Zeichenhandlung und Erfüllung und durch ekstatische Erlebnisse. Das war so die Lehre der Gnosis ganz vereinfacht. Und auf eine solche Lehre reagiert, wie wir hier in Apostelgeschichte 8 auch lesen, kommt eben auch bei Petrus und Johannes gesehen haben, dass es natürlich, wenn eine solche Lehre im Umlauf ist, dass das Menschen fasziniert. Und auch natürlich auf der anderen Seite im Neuen Testament auch die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und wir haben in fast allen neuntestamentlichen Briefen Anklänge an diese frühe Gnosis. Die Apostel reagieren drauf und sie reagieren sehr hart drauf. Eine solche Lehre, die Erlösung durch Erkenntnis und durch die persönliche Erfahrung zum Maßstab setzt und nicht durch Jesus Christus, hat nichts mit der biblischen Lehre der Erlösung zu tun. Nämlich der Rettung durch den stellvertretenden Sühnetod Jesu Christi am Kreuz und die Verbindung mit ihm durch das Gnadengeschenk des Glaubens. Und da ist eine große Differenz. Und mit dem Kampf gegen Simon Magus und diese Grundhaltung sowie in der Folge also die um sich greifende Gnosis wurde die Betonung des Heiligen Geistes und die religiöse Erfahrung aber auch diskreditiert in den Hintergrund gestellt. Einerseits ist es sachlich verständlich, denn der Angriff der Gnosis war so heftig und eine so große Bedrohung für die junge Kirche, dass es nachvollziehbar ist. Und andererseits ist damit eine große Tragik verbunden, denn die gesamte Lehre des Heiligen Geistes ist in den Hintergrund geraten. Wobei man auch hier einschränken muss, dass sich das vor allem auf die Westkirche bezieht. Also die römische Kirche und woraus dann auch die katholische Kirche wurde und wie heute die protestantischen Kirchen geprägt sind. In der Ostkirche, die sich etwas später auch abspaltet von der römisch-katholischen Kirche und wo heute die orthodoxen Kirchen herkommen, sie haben durch die ganze Tradition und durch einen sehr differenzierten Umgang mit dem Heiligen Geist auch gehabt. Vor allem geprägt durch Kirchenväter wie Origenes und Johannes Chrysostomus. Dort ist es viel lebendiger mit dem Thema Heiliger Geist umgegangen wird. Weshalb in den Ostkirchen auch kein so heftiges Auf und Ab in der Pneumatologie gibt wie in der Westkirche. In der Westkirche spielt seit dem 4. Jahrhundert, wo sich die Kirche durch die konstantinische Wende von einer verfolgten Religion zu einer Staatskirche wandelt, also wo dort auch dann die drei altkirchlichen Bekenntnisse entstehen und das Bischofsamt sich etabliert und der biblische Kanon auch dann etabliert wird, in allen Gemeinden ratifiziert und die Kirche insgesamt sich somit stabilisiert, in dieser Tradition tritt die Lehre des Heiligen Geistes zurück und wird fast zu einer Randnotiz. Zweites Unterkapitel, der Heilige Geist in der Reformationszeit. Wir machen nun also wirklich einen großen geschichtlichen Sprung, nämlich von gut 1000 Jahren. In dieser Zeit ist zwar insgesamt eine ganze Menge passiert, aber in Bezug zur Lehre des Heiligen Geistes sich tatsächlich noch recht wenig ereignet hat. Im Zusammenhang mit der Reformation kommt es zu einer zweiten sehr zentralen Phase, auf die ich eingehen möchte, im Umgang mit dem Heiligen Geist. Die Reformation durch Martin Luther löste zu Beginn des 16. Jahrhunderts eine ganz neue Phase der Theologie aus. Vieles wurde nun auf den Prüfstand gestellt. Manches über den Haufen geworfen, anderes wurde wiederentdeckt, hervorgehoben und neu ins Bewusstsein gehoben. In dieser spannenden Phase der Umwälzung stellte sich für die Mitstreiter Luthers irgendwann auch die Frage nach der Lehre des Heiligen Geistes. Insbesondere Andreas Bodenstein, der in der Regel nach seinem fränkischen Geburtsort Karlstadt genannt wird, dass er ist auch besonders hervorzuheben. Er war zunächst einer, der sich Luthers Reformation anschließt. Interessanterweise war er sogar zuerst der Lehrer Luthers, aber hat sich dann Luthers Lehren angeschlossen. Und er war Dekan der Theologischen Fakultät in Wittenberg und er war der Dekan, wo Luther dann eben 1512 auch dann promoviert hat. Also von daher ist er älter, schließt sich aber dann Luthers Reformation an. Während Luther nach dem Wormser Reichstag zu seinem eigenen Schutz entführt wurde und auf die Wartburg dort die Bibel ins Deutsche übersetzt, führt Karlstadt als gestandene Persönlichkeit die Reformation in Wittenberg weiter. Und es kam zum Jahresbeginn 1522 anhand vom zweiten Gebot kam er zu der Überzeugung, dass alle Bilder und Statuen aus den Kirchen entfernt werden müssten. Und es folgte eine Dynamik des sogenannten Bildersturms, in dem viele Bilder zerstört und Kunstschätze vernichtet wurden. Und damit einher ging eine Bewegung aus, die Züge von Anarchie annahm. Also tumultartige Zustände, Plünderungen und Zerstörungen. Auch hier war seine Lehre, ist keine Bilder, wir brauchen allein die Erfahrung des Geistes. Und die Reformation, die Lehre hat sich immer weiter radikalisiert. Erst Luthers Rückkehr im März 1522 und seine 8 Invocavit-Predigten beendeten diese Ausschreitung. Und Karlstadt war von Luthers Eingreifen, seiner Verurteilung der Geschehnisse so extrem enttäuscht und verließ daraufhin Wittenberg. Und es kam zu einem wirklichen Bruch zwischen den beiden. Gemeinsam mit Kaspar Schwenkfeld und Thomas Münzer, einem ebenfalls revolutionär gesinnten Geistlichen, der zum gewaltsamen Bauernaufstand aufrief, und somit auch die Bauern aufrief, sich von der Unterdrückung durch den Adel zu befreien, was schließlich zu den Bauernkriegen geführt hat, bildeten die drei so wichtige Vertreter des sogenannten Spiritualismus. Also von Luther bewusst abwertend als Schwärmer bezeichnet. Also eigentlich ist es Spiritualismus, die Lehre, Luther hat es sie als Schwärmer bezeichnet und meistens ist es auch so geläufig, von den Schwärmern der Reformationszeit zu reden. Aber eigentlich gestandene Persönlichkeiten und Theologen, die am Anfang der Reformation dabei waren, dann aber weitergegangen sind. In dieser Bewegung haben sie also reformatorische Theologie übernommen, aber dann ergänzt, vor allem beeinflusst durch die mittelalterliche Mystik und eine extrem starke Betonung der religiösen Erfahrung des Heiligen Geistes. Und diese innere Erfahrung des Heiligen Geistes wurde allerdings so drastisch gesteigert und immer mehr draufgelegt, bis es zu einer ekstatischen Erfahrungstheologie wurde, mit einem starken Individualisierung des Glaubens. Und die Schwärme der Reformationszeit haben auch hier das weitergeführt, eben bis hin zum Umsturz, dass eben das immer mehr Züge auch annahmen von Anarchie und es muss um sich greifen. Auch hier ist die Herausforderung, dass die Schwärmer keine einheitliche Lehre herausgebildet haben. Es sind Gruppen, die ganz unterschiedliche auch Anliegen haben und auch von unterschiedlichen Gruppen und Gedanken wieder bewegt sind. Aber insgesamt eint sie, dass sie die Lehre des Heiligen Geistes zu Recht deutlich stärker betonen. Aber gerade durch ihre Übertreibungen und ihre Umsturzversuche, die oft damit verbunden waren, das Gegenteil bewirkten. Nämlich, dass dadurch eben ja, auch zum Beispiel ein christliches Stufenmodell entstand, wie zum Beispiel bei Melchior Hoffmann. Er ist so ein abschließendes Beispiel, was ich anführen würde für diese ja, herausfordernde Situation. Nämlich Hoffmann ist ganz in Verbindung, steht er mit dem Täuferreich von Münster. Das ist die Täuferbewegung, kommt her, eigentlich aus der Schweiz, von Zwingli herkommt und hat sich in Deutschland beeinflusst von Melchior Hoffmann sowie einem Dänen, nämlich Jan Matthys und Jan von Leiden, also nicht zwei Dänen, haben sie gemeinsam sich in Münster gefunden. Und in dieser Stadt gab es einen massiven Zuzug eben von dänischen Täufern. Und es hat unterschiedliche Gruppen von Protestanten angezogen. Und sie wurden beeinflusst von dieser spiritualistischen Strömung, der Schwärmebewegung. Was geführt hat dazu, dass sie 1534 in Münster, wo sie ja, die Mehrheit errungen haben, immer mehr Leute hingezogen sind, die diese Richtung vertraten, andere da aufgrund weggezogen sind und so eine Mehrheit hatten, dass sie in dieser Stadt einen Gottesstaat gegründet haben. Und es kam zu einem radikalen Umbau der Stadt. Bildersturm, Konfiszierung von Privateigentum inklusive und eine extrem strenge Sittenkontrolle. Und die Zustände wurden immer so extremer, dass die Stadt im Anschluss von protestantischen, also nicht täuferischen und katholischen Truppen sogar gemeinsam erobert wurde, um das sogenannte Täuferreich aufzulösen. Also auch in diesem Beispiel wird deutlich, dass das berechtigte und wichtige Anliegen einer Vertiefung der Lehre des Heiligen Geistes, dass dem ein Bärendienst erwiesen wurde, indem man es in den Vordergrund gehoben hatte, aber es ja nicht wirklich umgriffen war, sondern es tumultartig ausgerissen, sich immer weiter gesteigert hat, wurde es am Ende dazu beigetragen, dass die meisten gesagt haben, bleib mir bloß weg mit der Lehre des Heiligen Geistes. Eigentlich tragisch. Und trotzdem, ja, steht man daneben und denkt sich, wie kann das sein? Und nun überspringen wir wieder ein paar hundert Jahre. In der Neuzeit wächst nach dieser Erfahrung also nach und nach so langsam wieder das Interesse an der Lehre des Heiligen Geistes. Auch wieder aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Einerseits innerhalb des Pietismus, also dort ganz bekannter Vertreter Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf und seine Herrnhuter Brüdergemeine. Dort im 18. Jahrhundert in Deutschland, dort wächst was auf, sowie dem Methodismus in England und Nordamerika. Vor allem durch den Gründer des Methodismus, den Erweckungsprediger John Wesley. Und in beiden Richtungen, beiden theologischen Traditionen, Pietismus und Methodismus, wurde die persönliche Heiligung sehr stark betont. Also es geht nicht allein nur darum, Christ zu werden, sondern auch als Christ erkennbar zu sein, zu leben und es auch zu bleiben und wirklich auch in der lebendigen Beziehung mit Gott zu leben. Und im Zuge dieser persönlichen Heiligung wurde eben auch zunehmend auch das Werk des Heiligen Geistes betont, der die Herzen der Christen reinigt, erneuert und uns dazu befähigt, in seiner Nachfolge zu leben. Und das führte zu einer vertieften Beschäftigung mit dem Heiligen Geist. Im 19. Jahrhundert kommt es nun in beiden Bewegungen zu einem neuen geistlichen Aufbruch, die auch Ausstrahlung auf die anderen Kirchen und Denominationen hatte. In Amerika ist damit vor allem der Name von Charles Finney verbunden, der nach einem persönlichen Bekehrungserlebnis zur Überzeugung gekommen ist, dass eine durch den Heiligen Geist gewirkte persönliche Bekehrung des Menschen, dass es die braucht, verbunden mit einer individuellen Lebensübergabe, einer Entscheidung. Er löste die zweite Welle des sogenannten Great Awakening auf in den USA, durch die innerhalb von wenigen Jahren eine beträchtliche Anzahl von Menschen und eine ganze Landstriche zu persönlichen und lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Und Finney reiste als Evangelist durch das Land und er war der Erste, der auch, der, so wie es bis heute auch tut, bei seiner Evangelisation eingeladen hat zu einem Übergabegebet im Gottesdienst. Es geht auf Charles Finney zurück. Das also festzumachen mit einer persönlichen Bekehrung durch ein Übergabegebet. Und diese Erweckungsbewegung hatte auch Ausstrahlung in den deutschen Raum. Und hier knüpfte gerade diese Bewegung vor allem an innerkirchlichen Pietismus an. Es entstand, sag ich, im Siegerland, am Niederrhein, in Wuppertal, in der Lüneburger Heide, in Sachsen, in Baden, in Württemberg, große regionale Zentren mit vielen christlichen Gruppen, die ähnliche Erfahrungen machten und eine persönliche Bekehrung erlebten, eine persönliche Hinwendung zu Jesus Christus und ein Unterwegssein mit Jesus Christus und ein vertiefter Blick in Gottes Wort. Und diese pietistisch geprägte Bibel- und Herzensfrömmigkeit innerhalb der Landeskirche wurde nun vom lebendigen Feuer des Heiligen Geistes erfasst. Elias Schrenk und Jakob Vetter sind hier zentrale Namen, die als Evangelisten Deutschland und der Schweiz ja fast sogar weltbekannt gewirkt haben. Vetter gründete zum Beispiel auch die Deutsche Zeltmission, die vielleicht einem von euch noch Begriff ist. Und im Zuge dieses geistlichen Aufbruchs im 19. Jahrhundert entstanden also auch Gruppen und viele verschiedene Gründungen, von woraus dann die modernen Freikirchen hervorgegangen sind. Die Baptisten, die Brüdergemeinden, die FEG. Und innerhalb der Landeskirchen-Pietismus kam es zur Gemeinschaftsbewegung, dass sich also diese Gruppen zwar weiterhin innerhalb der evangelischen Landeskirchen sich verstanden und dort blieben, allerdings sie sich nun stärker organisierten, eigene Ausbildungsstätten gründeten, eigene Zentren. Zum Beispiel wurde die Pilgermission St. Krishona 1840 gegründet. Und Verlage, wie zum Beispiel der Spittler Verlag 1860 oder auch dann einige Zeit später der Verlag der Deutschen Zeltmission gegründet wurde. Und Traktatvereine, also viele solcher Gründungen führten also zu einer Organisierung und Vereigenständigung auch des Pietismus. Und diese Strömung des Pietismus, als auch die Freikirchen, die modernen Freikirchen, die dadurch entstanden sind, sie kommen nun zusammen und sie werden massiv geprägt und verbinden sich auch mit dem Methodismus aus der USA und England. Und diese größeren Konferenzen, die stattfanden, waren zum Beispiel in Oxford und Brighton. Dort fanden die sogenannten Heiligungskonferenzen statt, weil das Überbegriff war immer, wir wollen wachsen in der Heiligung. Diese Heiligungskonferenzen 1874 und 1875 und dann auch danach in Deutschland 1886 im thüringischen Bad Blankenburg, wo bis heute noch der Sitz der Deutschen Evangelischen Allianz sich befindet und nach wie vor jährlich seit diesem Jahr die Allianzkonferenz stattfindet. Übrigens immer noch in der historischen Allianzhalle. Also du siehst, anhand dieser Auswirkungen hat es bis heute auch Organisationen und Gruppen und Gemeinden und Kirchen gegeben, die von dieser Strömung bis heute geprägt sind. Und in diesen ganzen Gruppen wuchs also ein Bewusstsein für die Lehre des Heiligen Geistes. Doch er wurde nicht so sehr selbst fokussiert, sondern mehr sein Wirken. Durch die Bekehrung, durch die Erneuerung, durch die Lebensübergabe und die Heiligung, das Wachsen in der Heiligung und der Wunsch der Christen, sie wollten in der Heiligung voranschreiten. Aber insgesamt wuchs also somit die Lehre am Heiligen Geist, auch wenn er selbst nicht so sehr thematisiert wurde, sondern eher die Auswirkungen von ihm. Eingebettet das Ganze in eine sehr christuszentrierte und bibelfokussierte Frömmigkeit. Nun erst sind wir bei der Entstehung der Pfingstbewegung angekommen. Also du siehst vielleicht daran, die Pfingstbewegung ist historisch gesehen eine relativ junge Kirchenbewegung. Die Pfingstbewegung erwächst aus diesen vielen Strömungen und Gruppen des neuzeitlichen Protestantismus heraus. Besonders geprägt eben durch den nordamerikanischen Methodismus und die Heiligungsbewegung. Eine genaue Gründung der Pfingstbewegung lässt sich nicht so ganz einfach datieren, denn es kommt in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts durch ganz unterschiedliche Personen zu ganz wichtigen Schritten, die so als die verschiedenen Epochen der Gründung der Pfingstbewegung gelten können. Da war zum Beispiel John Alexander Dowie in Chicago, der eine stark endzeitlich geprägte Theologie vertrat und Heilungsgottesdienste zur Errettung anbot. Also er war davon geprägt und lud ein, wer also nun in dem kommenden Gericht und dass die Endzeit kurz bevorsteht, noch frei werden möchte, gibt es Heilungsgottesdienste. Das war in Chicago. Dann gab es Frank Sanford, der in Durham im US State Maine die Gemeinde The Kingdom sowie die Bibelschule The Holy Ghost and Us Bible School, also der Heilige Geist und wir Bibelschule, sowie die Gruppe The Legion of God gründete. und einen enormen Zulauf erlebte. Er hatte große, ebenfalls endzeitliche Prophetien und sagte die baldige Entrückung der Gläubigen voraus. Heilung, Prophetie, es fehlt noch die Zungenrede, die heute oft mit der Pfingstbewegung verbunden wird. Sie ist verbunden mit dem Namen Charles Fox Parham, der inspiriert wurde durch Sanford in Topeka im US-Bundesstaat Kansas, die Bethel Bible oder das Bethel Bible College gründete. Eine besonders die Lehre des Heiligen Geistes wurde bei ihm fokussiert und vor allem bei ihm neu die Taufe mit dem Heiligen Geist. Am Silvesterabend des Jahres 1900 soll es dann auch zu dieser ersten Taufe mit dem Heiligen Geist gekommen sein. Also damit verbunden war die Lehre, es gibt eine zweite Taufe, die der Wassertaufe nachfolgen kann. Und wird berichtet, an diesem Abend waren sie sehr lange zusammen und die Studenten haben zusammen gesessen, gebetet, gefastet. Und dort in diesem geistlichen Abend haben sie erlebt, dass der Heilige Geist auf sie ausgegossen wurde. Und die Ersten diese Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen haben. Am nächsten Tag, am ersten Tag des neuen Jahres 1901, dort kam es dann, dass die Studentin Agnes Osman die erste war, die in einer langen Gebetszeit plötzlich angefangen hat, in Zungen zu beten. Die Erfahrung also der Taufe mit dem Heiligen Geist, Zungenrede, Heilungen, Prophetie. Das waren und sind seit Anbeginn so ganz zentrale Kennzeichen der Pfingstbewegung, weil es sich um ein neues Pfingsten also handelt. Deswegen nannte man sich Pfingstbewegung, ein neues Pfingsten, eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes, so wie es bei den Aposteln in der Apostelgeschichte 2 sich gehandelt hat, ein neues Ausgießen des Heiligen Geistes über Menschen und Gruppen, die darum flehen. Und das erreichte so einen ersten Höhepunkt im Jahr 1906 in einer Versammlung in der Azusa Street in Los Angeles unter dem afroamerikanischen Pastor William Seymour, einem zuvor methodistischen Pastor, der bei Parham studiert hatte. In diesen Versammlungen kam es schon ab dem 9. April 1906 zu einer Vielzahl an ekstatischen Erfahrungen. Der Erfahrung der Geistestaufe sowie der Zungenrede. Und ganz viele andere ekstatische Erlebnisse dabei. Und am 18. April gab es in einer lokalen Zeitung von Los Angeles einen kritischen Artikel über Seymour und die Ereignisse in seiner Gemeinde. Und am selben Tag dieses Jahres, als dieser Artikel erschien, dort ereignete sich bis heute die schlimmste Naturkatastrophe der Geschichte der Vereinigten Staaten. Nämlich ein großes Erdbeben in San Francisco mit einem heftigen anschließenden Feuer, was große Teile der Stadt niederbrannte, wodurch über 3000 Menschen starben. Kurz darauf, nach diesen Ereignissen, wurde dieses Erdbeben in Zusammenhang mit dem Zeitungsartikel gesetzt und als Strafgericht Gottes gedeutet, wodurch die Gemeinde in der Azusa Street also extrem große Aufmerksamkeit bekam. Weil viele Menschen sich natürlich fragten, warum geschieht dieses Erdbeben? Und hier nach Antworten suchten. Und viele kamen nach L.A., aus dem ganzen Land kamen sie, um diese Ereignisse also zu sehen, kennenzulernen, mit durchaus sehr unterschiedlichen Reaktionen drauf, aber es hatte enorme Auswirkungen. Und dieses Ereignis gilt meist so als ein Gründungsereignis und auch die Gründungsgemeinde der Pfingstbewegung in der Azusa Street. Es kam zum Zusammenschluss mit der neu gegründeten Church of God in Christ Kirche, die also bis heute eine der größten Pfingstkirche der Vereinigten Staaten ist. 1914, also einige Jahre später, 8 Jahre später, kam es aber dann zu einer Trennung zwischen den Pfingstkirchen und einer neu gegründeten Denomination, die Assemblies of God. Und die Assemblies of God, das sind bis heute die größte Pfingstkirchenbewegung weltweit. Vor allem sind sie ganz stark in Südamerika, aber auch zu den Assemblies of God gehören auch viele Gemeinden in Europa. Und durch die zunehmende Fokussierung auf den Heiligen Geist, auch auf Kosten des Sohnes Jesus Christus, weil ganz stark die Geisttaufe betont wurde und damit die verbundenen ekstatischen Erfahrungen, rückte zum Beispiel auch die Heilige Schrift etwas in den Hintergrund. Und es kam auch dann so zu einer Lehre eines Stufenchristentums in einfache Christen, die geistgetauften Christen, diejenigen, die Gabe der Zungenrede, Prophetie und Heilung empfangen haben. Und das löst natürlich auch Widerspruch aus. Und so kam es im Jahr 1909 in Deutschland zu einem Bruch zwischen Pietismus und den traditionellen nicht-pfingstlichen Freikirchen wie Methodismus, FEG, Brüderbewegung, Baptisten auf der einen Seite und der Pfingstbewegung auf der anderen Seite. Hierfür ist dieses Jahr 1909 ganz entscheidend und verbunden mit einer Erklärung, der Berliner Erklärung. Und dort wurde erklärt, als Zitat, die sogenannte Pfingstbewegung ist nicht von oben, sondern von unten. Sie hat viele Erscheinungen mit dem Spiritismus gemein. Es wirken in ihr Dämonen, welche vom Satan mit List geleitet Lüge und Wahrheit vermengen und die Kinder Gottes zu verführen. In vielen Fällen haben sich die sogenannten Geistbegabten nachträglich als besessen erwiesen. Etwas später dann die Erklärung. Eine derartige Bewegung als von Gott geschenkt anzuerkennen, ist uns unmöglich. Eine solche Erklärung, das hat heftige Auswirkungen gehabt. Und hier wurde sehr deutlich abgegrenzt, damit haben wir nichts zu tun. Und das hat natürlich auch sehr schmerzhaft gewirkt und wurde auch entsprechend reagiert und hat dazu geführt, dass viele, viele Jahre lang es keinerlei Begegnung zwischen evangelikalen Kirchen und den traditionellen Freikirchen und den Pietisten kam und auf der anderen Seite mit der Pfingstbewegung. Und dieser Zustand hat lange nachgewirkt. Es kam dann aber 1996, also 90 Jahre später, kam es, nachdem mehrere Jahrzehnte schon der Annäherung und der Verständigung stattgefunden haben, was da geschehen ist, gehe ich gleich noch drauf ein, kam es zu einer Kasseler Erklärung zwischen der Deutschen Evangelischen Allianz, also der, ja, dem Übergriff auch in Sammelbecken, wo sich viele dieser Freikirchen und des Pietismus sich dazugehörig fühlen, auf der einen Seite, und dem Bund Freier Pfingstgemeinden, dem größten freikirchlichen, pfingstlichen Kirchenbund in Deutschland. Und darin bekennt sich der BFP, der Bund Freier Pfingstgemeinden, uneingeschränkt zur Glaubensbasis der Deutschen Evangelischen Allianz. Und gemeinsam werden auch gewisse ekstatische Übertreibungen, die vor allem innerhalb der ersten Jahre stattgefunden haben, auch gemeinsam bedauert. Und 13 Jahre später, zum 100. Jahrestag der Berliner Erklärung, gab es eine Erklärung auch zwischen dem Mülheimer Verband, der ältesten pfingstkirchlichen Freikirche in Deutschland, und dem pietistischen Dachverband, dem Gnadauer Gemeinschaftsverband, wo gemeinsam zu diesem 100-jährigen Jubiläum festgehalten wird, wir erkennen in der Berliner Erklärung, wie auch in der Mülheimer Erwiderung, ein ernsthaftes geistliches Ringen in kritischer Zeit, Schaden von der Gemeinde Jesu abzuwenden. Und diese historischen Dokumente haben jedoch für das gegenwärtige Miteinander von Gnadauer und Mülheimer Verband keine Bedeutung. Wir wissen, dass in der jeweils anderen Bewegung der Geist Jesu Christi wirkt. Fassen wir es zusammen. Wie ist also heute gestand? Wir haben also nun einen Durchlauf durch rund 2000 Jahre Kirchengeschichte gemacht und dabei also auch die wechselhafte Beschäftigung mit dem Heiligen Geist uns angeschaut. Und immer wieder kommt es also zu einer starken Fokussierung auf den Heiligen Geist bis hin dann wieder zur Zurückweisung bis völligen oder fast völligen Negierung des Themas. Fassen wir also nochmal zusammen, wo also die Probleme liegen, bevor wir uns dann mit dem aktuellen Stand der heutigen Kirchenlandschaft beschäftigen. Die Lehre vom Heiligen Geist wurde häufig sehr stiefmütterlich behandelt, bis hin zur fast eben, wie gesagt, Vergessen oder Negierung. Wenn das Thema aufkam, dann häufig in einer schwierigen und häufig auch dann übertriebenen Weise. Und das hat es nicht besser gemacht. Die Situation der alten Kirche zeigt, dass die Pneumatologie dann zum Problem wurde, wenn der Heilige Geist wie eine verfügbare Ware behandelt wurde. Simon Magus wollte den Geist und die Fähigkeit, diesen weiterzugeben, ja auch kaufen. Der Heilige Geist ist aber keine Ware, die man behandeln oder über die man verfügen kann. Und problematisch wird es ebenfalls dann, wie in der Reformationszeit, wenn die Lehre des Heiligen Geistes so als eine Art Sprungbrett behandelt wird, um dann soziale und gesellschaftliche Revolution aufzurufen. Oder wenn es zur Vernichtung von Kirchengütern kommt. Auch hier diskreditiert sich die Bewegung selbst und verlor also so auch den fruchtbaren Austausch mit anderen Kirchen und den theologischen Traditionen und man zersplitterte sich und ja, in fast schon teilweise sektenartige Zustand wie in Münster. Das größte Problem in den Anfängen der modernen Pfingstbewegung lag aber auch hier in diesen übersteigerten, ekstatischen Erfahrungen. Es gibt Dinge wie das Ruhen im Geist und das Lachen von Tiergeräuschen und solche Sachen. Und das auf der einen Seite verbot mit einem Lehre des Stufenchristentums. Du kannst eben normaler Christ sein, Geistgetaufter, und die höchste Form ist dann, wenn du eine dieser spektakulären Gaben empfangen hast. Und hier besteht die Gefahr, dass dann auch anderen Christen das volle Christsein abgesprochen wird, wenn dir fehlt ja noch sowas zu dieser Stufe. Und bestimmte geistliche Gaben und bestimmte geistliche Praktiken, die werden als viel höher erachtet als andere Gaben. Und es besteht ein weiterer Punkt, eine massive Gefahr also des Wohlstandsevangeliums. Also der Lehre, dass du nur dann wahrer und gläubiger Christ und Träger des Heiligen Geistes bist und nur dann das auch erlebst, wenn du von Gott alles empfängst, was du möchtest und brauchst. Und wenn du nur fest daran glaubst und es dir durch den Heiligen Geist nimmst. Du brauchst Heilung von einer Krankheit? Dann nimm sie dir im Gebet. Proklamiere den Sieg Jesu Christi über die Krankheit und dann erhältst du es. Name it, claim it, zieh es dir runter, dann hast du es. Denn du erhältst alles, was du brauchst, die Heilung und die entsprechende Wirkung. Darüber wird noch viel zu sagen und da gibt es auch noch deutliche andere Beispiele. Aber das eine Beispiel reicht, um deutlich zu machen, was ich meine, dass so ein Riesenproblem ist. Und seit gut 100 Jahren gibt es nun die Pfingstbewegung. Und wenn wir auf diese Zeit zurückschauen, muss man festhalten, dass trotz der Zurückweisung durch den Pietismus und den Freikirchen in Deutschland, die nicht pfingstlichen Freikirchen weltweit, es nicht zum Zusammenbruch dieser Bewegung gekommen ist, sondern ganz im Gegenteil zu einem massiven Wachstum, aber auch zu massiven Veränderungen innerhalb dieser Kirche und Bewegung. Wenn wir uns den heutigen Zustand anschauen, dann sind von den rund 8 Milliarden Menschen weltweit insgesamt zurzeit ca. 2,6 Milliarden Christen. Und ja, ich weiß, damit sind natürlich auch eine ganze beträchtliche Anzahl von sogenannten Karteileichen dabei enthalten. Also die, ja, Mitglied der Kirche sind, aber wo man sagen würde, ja, da fehlt noch ein bisschen was zur lebendigen Nachfolge. Aber trotzdem, immerhin haben 2,6 Milliarden einen wie auch immer gearteten Bezug zum christlichen Glauben und der Theologie. Und das ist also ein knappes Drittel der Weltbevölkerung, zumindest eben eine schriftliche Beziehung zu Jesus Christus. Von diesen 2,6 Milliarden Christen weltweit sind die meisten römisch-katholisch, nämlich 1,3 Milliarden. Und dann kommen gut 600 Millionen Mitglieder von Pfingstkirchen, 400 Millionen übrige Protestanten, und dazu gehören Anglikaner, Lutheraner, Reformierte und die nicht pfingstlichen Freikirchen, wie Baptisten, Mennoniten, Methodisten, Evangeliker und so weiter. Sowie dann noch 300 Millionen orthodoxe Christen. Also innerhalb von 100 Jahren ist die Pfingstbewegung somit also zu der bedeutendsten christlichen Denomination nach der römisch-katholischen Kirche aufgestiegen und ist bis heute die am schnellst wachsende christliche Denomination weltweit. Und auch in Deutschland wachsen die Pfingstkirchen und der BFP-Bund, während ältere Freikirchen und der Pietismus stagnieren und die Landeskirchen unter einem massiven Mitgliederschwund leiden und teilweise davor stehen, dass viele Gemeinden auch aufgelöst werden müssen. Und wie ich eben auch schon angedeutet habe, hat sich die Pfingstbewegung auch verändert und in diesen 100 Jahren. Sie ist keine einheitliche Denomination und sie war nie als einheitliche Denomination unterwegs, sondern es gibt bis heute sehr unterschiedliche Strömungen darin. Ein Teil der Pfingstbewegung hat sich von den überspitzten Auswüchsen und Lehren der Anfangszeit auch distanziert und vertritt nun in gewisser Weise auch andere Positionen. Zum Beispiel nämlich auch, dass sich eben der BFP-Bund und der Mülheimer Verband sich ganz klar eben zur Glaubensbasis Deutschen Evangelischen Allianz bekennen und somit auch, und das explizit bitte so formuliert, dass es sich zu einem biblisch-theologischen Heiligungsverständnis auf Grundlage der Rechtfertigung allein durch Jesus Christus auch bekennen. Und das war natürlich auch die Grundlage dafür, dass auch heute eine Aussöhnung stattgefunden hat und auch man zusammenarbeiten kann. Auch wenn man auf Ebene der Frömmigkeit und der Spiritualität sehr unterschiedliche Ergebnisse kommen kann. Aber hier hat tatsächlich eine Veränderung stattgefunden. Andere Teil der Pfingstbewegung vertritt aber nach wie vor viele dieser klassischen Positionen der Anfangsjahre, wie zum Beispiel auch eine bei uns sehr bekannte Kirche, nämlich die Bethel Church aus Redding, Kalifornien. Oder es gibt auch Gruppen, die bis heute das Wohlstandsevangelium lehren. Und das sind sehr große Kirchen, wie zum Beispiel die Lakewood Church von Joel Osteen aus Houston, Texas. Sie ist mit rund 50.000 Gottesdienstbesuchern die größte Kirche innerhalb der USA. Also das macht es auch so schwierig im Umgang mit der Bewegung, der Pfingstbewegung, weil man kann keineswegs von dem Pfingstland sprechen, dem Pfingstland, den ich vor mir habe. Wenn es natürlich viele Gemeinsamkeiten gibt, ist es sehr differenziert und sehr unterschiedlich auch nach Ländern und Regionen unterschieden. Aber man spricht häufig ja auch oft von den Evangelikalen, sowie den Landeskirchlern oder den Katholiken. Und wenn wir das tun, muss uns immer bewusst sein, dass sich hinter jeder Denomination und auch hinter jeder einzelnen Kirche häufig ein sehr differenziertes Bild sich ergibt, wenn ich mich damit näher beschäftige und darauf einlasse, dass Gruppen sehr differenziert sind und ihre Vertreter auch ganz unterschiedliche Positionen haben können, auch wenn sie innerhalb einer Bewegung sind. Das gilt somit natürlich auch für die Pfingstbewegung. Die Spannung ist einerseits, also eine klassifizierbare Einheit zu haben. Also ich brauche eine sinnvolle Einheit, wenn ich über was spreche. Und da ist es natürlich irgendwie einfacher zu sagen, okay, ich spreche von den Pfingstlern und den Evangelikalen, damit ich überhaupt irgendwie weiß, über irgendeine Gruppe reden zu können. Aber uns muss immer bewusst sein, dass die konkreten Fälle natürlich immer viel komplexer sind. That's life. Deswegen nun der zweite Punkt. Und ab jetzt werden die Punkte auch kürzer. Nämlich nach diesem Durchlauf wollen wir uns nun, oder glaube ich, sind wir einigermaßen gut gerüstet, dass wir so hoffentlich so ein bisschen klärende Definitionen zusammenfassen können. Denn häufig gehen in dieser Diskussion also ja die Begriffe durcheinander. Wie hoffentlich klar geworden ist, gibt es also eine beträchtliche Anzahl von Pfingstkirchen, die doch keine einheitliche Kirche sind, sondern eben auf eine Vielzahl von unterschiedlichen Kirchendenominationen untergliedert sind. In Deutschland ist, wie gesagt, die größte Vertretung der BFP-Bund, der Bund Freier Pfingstgemeinden, der rund 900 Gemeinden in Deutschland auch repräsentiert. Eine ganz schön beträchtliche Anzahl. Davon zu unterscheiden sind traditionelle evangelikale Kirchen. Auch wenn es zwischen Pfingstkirchen und traditionell evangelikale Kirchen durch diese Aussöhnung, also der Kasseler Erklärung von 1996 auf Basis der Glaubensbasis der Deutschen Evangelischen Allianz auch zusammenarbeiten und auch eine ganz beträchtliche Versöhnungsarbeit stattgefunden hat und ja, auch man davon profitieren kann, so ist es doch historisch zwei unterschiedliche Bewegungen. Mit evangelikal bezeichnet man einerseits Gruppen aus dem landeskirchlichen Pietismus, einerseits sowie diesen traditionellen Freikirchen wie der Brüderbewegung, den Baptisten, FEGs, Methodisten, Mennoniten und weitere. Auch wenn sich die Pfingstkirchen heute meist als evangelikal versteht und in der Außenwahrnehmung auch so verstanden wird, sind es historisch zwei unterschiedliche Gruppen. Die meisten Pfingstler verstehen sich als evangelikal, aber weil nicht alle Evangelikale sind Pfingstler. Und heute treten sie oft zwar gemeinsam auf, aber es sind unterschiedliche Gruppen, Bewegungen und Traditionen. In Deutschland vertritt die Deutsche Evangelische Allianz rund 1 Million Christen. Dort arbeiten sie eben zusammen. Das Ganze wird aber noch etwas komplizierter durch einen weiteren Begriff, nämlich die charismatische Bewegung. Seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts gibt es nämlich auch innerhalb der traditionellen Freikirchen und dem Pietismus und den Landeskirchen und auch der katholischen Kirche eigenständige Bewegungen von Christen, die zwar innerhalb ihrer theologischen Tradition bleiben, allerdings zunehmend die Gaben des Heiligen Geistes betonen. Mit diesen Gaben, griechisch Charisma und lateinisch Charismen, werden die drei besonderen Gaben des Heiligen Geistes bezeichnet, die Paulus in 1. Korinther 12 bis 14 anspricht. Also in besonderer Weise die Gabe des sogenannten Zungenredens, der Prophetie und der Heilung. Während einige Christen die Lehre des Cessationismus vertreten, vom lateinischen cesare, zögern, aufhören, dass diese Geistesgaben zwar in der Apostelgeschichte und der Urgemeinde gegeben wurden, allerdings im Laufe der 2000 Jahre Kirchengeschichte aufgehört haben. Spätestens nämlich mit der Überwindung der Kenosis, mit der Etablierung der Kirche durch das Amt des Bischofs, durch die Gabe des biblischen Kanons und die Feststellung der alten Bekenntnisse, hat es sie nach dieser Überzeugung also nicht mehr gebraucht, diese urchristlichen Bestätigungszeichen. Das ist die eine Gruppe. Und die andere Gruppe, die ihr gegenübersteht, ist der Kontinuationismus. Vom lateinischen continuare, anfügen bzw. fortlaufen. Diese Position vertritt die Ansicht, dass es diese Gaben des Geistes also auch in gleicher Weise noch heute gibt. Die Pfingstkirchen sind natürlich, somit selbstverständlich, Vertreter des Kontinuismus. Aber es gab auch seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts eben auch eine wachsende Gruppe von Christen in allen nicht pfingstlichen Denominationen, die ebenfalls zu dieser Überzeugung gekommen sind. Und zum Teil eben auch begannen, nach diesen Gaben zu streben und sie auszuleben. Diese Gruppen, die häufig eben auch einen starken Zugang zur emotionalen Seite der Frömmigkeit haben, des Glaubens, einer Kontemplation oder auch der Lobpreisbewegung, zu einer intensiven Anbetung durch die Musik gekommen sind, diese Gruppen nennt man häufig von diesem lateinischen Begriff Charisma mit Gaben, also Charismatiker oder charismatische Christen. Sie sind also nicht Teil der Pfingstkirchen, sondern sie sind innerhalb der Landeskirchen, innerhalb der traditionellen Freikirchen und haben trotzdem große Schnittmengen mit den Pfingstlern in Bezug auf diese geistlichen Gaben. Zusammenfassend, nicht alle Evangelikalen sind Pfingstler, nicht alle Charismatiker sind Pfingstler, aber alle Pfingstler sind Charismatiker und die meisten Pfingstler verstehen sich als evangelikal. Die christliche Welt ist kompliziert. Ich weiß. Okay, kehren wir zurück zu unserer Ausgangsfrage. Darf ich zum Heiligen Geist beten? Diese Frage wird also sehr unterschiedlich beantwortet und es hängt ganz stark davon ab, in welche dieser Kategorien du dich nun einsortiert hast oder wovon du geprägt bist, welche Tradition du angehörst. Während Pfingstler und Charismatiker diese Frage bejahen, sehen vermutlich die meisten Landeskirchler, ob katholisch oder evangelisch, dem eher ablehnen gegenüber. Und die traditionellen Freikirchen und der Pietismus war lange ablehnend. Inzwischen sind sich wahrscheinlich die meisten unschlüssig, ob ich zum Heiligen Geist beten darf oder nicht. Daher an dieser Stelle die Frage an dich. Welche theologischen Traditionen gehörst du an? Und wie stehst du zu der Frage nach der Anbetung des Heiligen Geistes? Schreib es doch mal am besten jetzt, wenn du gerade auf Pause klickst, hier unten in die Kommentare. Und ich versuche auch in den kommenden 2 Wochen auf alle Rückmeldungen zu antworten und auf alle Kommentare einzugehen. Und denk jetzt drüber nach, wie würdest du darauf antworten? Und dann schauen wir uns jetzt nochmal, nämlich in einem dritten Schritt an, die Person des Heiligen Geistes, bevor wir dann anschließend zu einem möglichen Ergebnis kommen, beziehungsweise ich dir meinen Vorschlag mache, wie ich die Frage beantworten würde. So, was machen wir denn nun mit der Frage, darf man zum Heiligen Geist beten? Du hast es für dich vorgenommen, du weißt es, du hast es in die Kommentare geschrieben, super. Es ist ja keine Frage, auf die wir irgendwie allein aufgrund unserer Zugehörigkeit von unserer Gemeinde oder Kirche oder unserer Tradition her beantworten. Auch wenn das vielleicht gewisse Vorannahmen und Prägungen sich bei uns widerspiegelt. Aber reifer und mündiger Christ zu werden und zu sein, heißt ja, dass ich gerade nicht das einfach nur übernehme, wie es schon immer so war. Sondern es muss zu dem Punkt kommen, wo ich die geistliche Tradition, zum Beispiel meiner Familie oder meiner Gemeinde oder meiner Denomination, auch hinterfrage und prüfe. An was und wie lebe ich eigentlich den Glauben? Das ist ein enorm wichtiger Punkt und zeugt davon, dass der Glaube lebendig ist und in dir drin arbeitet und du geistig reif wirst und wächst. Und was ist der Maßstab, woran wir die theologischen Überzeugungen sowie unsere christlichen Glaubenspraxis prüfen sollen? Dazu verweise ich dich nochmal gerne auf mein früheres Video hier bei Offenbar und der Frage, ich mache mir Gott, wie es mir gefällt. Oder auch genannt, gibt es objektive Wahrheiten über Gott, wo ich über die Bedeutung von Bibel als dem von Gott geoffenbarten Wort Gottes rede, sowie den Bekenntnissen der Kirche näher eingehe. Die Bibel ist die Norma Normans non normata, die alles normierende Norm, die nicht selbst normiert werden kann, wie es von der lutherischen Orthodoxie 1577 im Bekenntnis zusammengefasst wurde. Oder die Glaubensbasis der Deutschen Evangelischen Allianz, beziehungsweise auch der weltweiten Evangelischen Allianz, hält fest, dass die Bibel von Gottes Geist eingegeben, zuverlässig und höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung hat. Und deshalb beschreibt auch die Apostelgeschichte die Christen aus der Stadt Beröa als reife Christen. Denn wir lesen Apostelgeschichte 17, lesen wir in Vers 11, sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhielte. Also sie glaubten der Predigt von Paulus und Silas und sie wurden reife und sprachfähige Christen. Denn auch sie forschten in der Bibel nach. Sie prüfen alles, was sie gehört hatten und sie wuchsen so im Glauben und der Nachfolge. Was sagt nun die Bibel über den Heiligen Geist? Auffällig ist, dass die Verbindung von heilig und Geist im Alten Testament kaum vorkommt. Der hebräische Begriff für Geist, Ruach, kommt zwar 378 Mal im Alten Testament vor, hat eine breite Bedeutung von Geist, Wind, Atem. Sehr häufig ist die Verbindung, dass der Geist mit Gott gleichgesetzt wird. Wie zum Beispiel schon ganz zu Beginn der Bibel, wo wir lesen, ganz am Anfang in Genesis 1, Vers 2, und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Ebenso recht häufig kommt auch die Gleichsetzung des Geistes mit Weisheit vor, zum Beispiel in Exodus 28, Vers 3, wo die Kleidung für Moses Bruder Aaron beschrieben wurde, der als Priester für Gott geweiht wurde. Und dort sagt Gott, dass er Menschen den Geist der Weisheit geben wird, damit sie alles ganz genau nach seinen Vorgaben ausführen können. Lediglich an drei Stellen kommt die Verbindung von heilig und Geist im Alten Testament vor. Und dabei wird zum Beispiel zunächst in Daniel 4, Vers 5, werden sogar eigentlich die falschen Götter des babylonischen Königs Nebukadnezar so bezeichnet. Lediglich im Psalm 51, Vers 13 und Jesaja 63, Vers 10 wird die Verbindung Heiliger Geist in Richtung Gott hin verwendet. Einmal als Bitte, dass Gott seinen Heiligen Geist nicht von uns nimmt und dann als Bußgebet, dass das Volk den Heiligen Geist Gottes betrübt hat. Im Neuen Testament kommt das griechische Wort für Geist, Pneuma, 379 Mal vor und kann auch mit Wind, Hauch oder Atem, aber ebenso auch mit Geist übersetzt werden. Also der Begriff hat auch schon eine gewisse Bandbreite. Und der Geist wird dort als Tröster, als Anwalt, als Geist der Ordnung, der Ruhe sowie als Schöpferkraft und Antrieb uns vorgestellt. Bei all diesen Stellen müssen wir doch eigentlich ganz genau wissen, wer der Heilige Geist ist und ob wir ihn anbeten dürfen. Oder? Kennst du eine Stelle dazu? Ganz so einfach ist es nicht. Und das wurde hoffentlich auch im ersten Teil deutlich. Denn wenn es immer so ganz einfach wäre und ich sagen würde, hier steht's in dem Vers, dann hätte es auch nicht so eine enorme Wellenbewegung in der Tradition gegeben. Und die Frage, ob man zum Heiligen Geist beten darf, wäre nicht so enorm emotional und umstritten. Kommen wir nun zu einem Unterpunkt. Der Geist eine Kraft. Die Hauptfrage nämlich ist der Heilige Geist eine Kraft Gottes, die wirkt und die angewendet werden kann? Oder ist der Heilige Geist eine eigenständige Person, vernunftbegabt und ein willentliches Wesen? Und das ist ein entscheidender Unterschied. Und viele der Konflikte in der Geschichte hängen eng mit dieser Frage zusammen. Denn wenn der Heilige Geist eine Kraft ist, die wirkt, dann kann man auch darüber verfügen. Dann habe ich zum Beispiel von Gott die Gabe der Heilung bekommen. Durch den Heiligen Geist kann ich diese Gabe einsetzen. Dann liegt es letztlich in meiner Verantwortung und in meiner Entscheidung, ob ich nun ein Heilungsgebet über jemanden spreche oder nicht. Und auch wenn dann der Einwurf kommt, ja, weil Gottes Geist spricht ja zu dir und sagt dir, was du tun sollst. Letztlich bleibt es doch eine Kraft, die ich einsetzen kann oder mich ihr widersetzen kann. Und Simon Magus war ja gerade in der Apostelgeschichte ein eindrückliches Beispiel von jemandem, der über den Geist verfügen wollte. Wenn es eine Kraft ist, ist es eventuell sogar möglich. Aber ist der Heilige Geist keine Kraft? Wenn Jesus in Lukas 11, Vers 13 lehrt, dass wer den Vater im Himmel bittet, dem wird er den Heiligen Geist geben. Oder in Apostelgeschichte 10, Vers 45 lesen wir, wie die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Als der Heilige Geist wird ausgegossen, verteilt. Es ist etwas, was ausgegossen wird, eine Kraft, die sich verbreitet. Und auch im Vers zuvor, sowie in Apostelgeschichte 2, 1 bis 4, da lesen wir davon, dass wenn der Heilige Geist kommt, wird er ausgegossen vom Himmel über einen Menschen, beziehungsweise eine Gruppe von Menschen. Und auch wenn Jesus in Johannes 15, Vers 26 sagt, wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Auch hier also der starke Fokus, dass der Heilige Geist vom Vater und vom Sohn kommt und ausgegossen wird, eine gesandte Kraft, die etwas bewirkt. Und im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 25, präzisiert dies Paulus und sagt, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Also der Geist ist eine Kraft Gottes, eine Wirkkraft, vielleicht auch vergleichbar mit wie ein Kraftfeld Gottes. Wenn wir an dieses Kraftfeld angeschlossen sind, dann sind viele Dinge möglich. Und dann bekomme ich eine himmlische Energieladung, die sich dann sichtbar in meinem Leben auswirkt. Mit einer solchen Betonung hängt es also tatsächlich enorm davon ab, ob ich im Besitz dieser Kraft bin, mit ihr connected bin. Und dann dreht sich tatsächlich auch enorm viel, wenn nicht sogar alles, in der christlichen Nachfolge um diesen Geist. Plakativ könnte man dann sagen, im Alten Testament geht es um Gott den Vater, in Evangelien um Gott den Sohn und seit Pfingsten und dann von da an bis heute geht es eigentlich um Gott den Heiligen Geist, weil es ist sehr entscheidend, ob ich mit dieser Kraft verbunden bin und sie wirksam ist in meinem Leben. Und daher auch die entscheidende Fokussierung in manchen christlichen Traditionen auf diesen Geist. Der Geist, der als eine wirkende Kraft Gottes, als ein Lebenselixier. Und damit wird ebenso deutlich, was mit dem Erfülltwerden durch den Heiligen Geist gemeint ist. Wie Gott auch im Alten Testament bei den Richtern, den Propheten bis hin zu Johannes dem Täufer, im Übrigen zum Neuen Testament, eine Erfüllung mit Gottes Kraft stattfindet. Wir sehen diese Bibelstellen, es gibt sie. Und es ist nicht zu leugnen, dass der Heilige Geist eine Kraft ist. Die Frage ist nur, wenn wir dabei stehen bleiben, dann wird es problematisch. Daher eine zweite Frage, die wir uns damit beschäftigen und uns vor Augen führen müssen. Der Geist, eine Person. Denn den Geist so zu verstehen, ist nicht falsch, wenn er als Kraft verstanden wird. Es gibt eben, wie gesagt, biblische Belege dafür. Doch es greift zu kurz. Und nun sind wir beim Personenbegriff. Was ist eine Person? Lexika halten dazu fest, eine Person ist eine Gestalt, eine handelnde Person, ein Träger von Rechten und Pflichten, ein vernunftbegabtes Wesen. Es muss nicht zwangsläufig ein Mensch oder eine sichtbare Person sein. Der Begriff hat sich aus dem antiken Theater herausgebildet, wo die Schauspieler auch Masken anziehen konnten, um deutlich zu machen, dass sie nur eine andere Person darstellen. Oder es gab eben auch die Stimme aus dem Off, die unsichtbar handelnde Person, zum Beispiel einer von den Götterstatuen, die damals dargestellt wurden. Ein Gott, der aus der Unsichtbarkeit herausredet. Auf jeden Fall immer als ein selbstständiges Gegenüber. Wenn wir den Heiligen Geist lediglich als eine Kraft verstehen, berauben wir ihn seiner Persönlichkeit. Dann ist er nur Mittel, nicht Ursache. Dann wird er zu einer verfügbaren Gabe. Einmal unter der Verfügungsgewalt von Vater und Sohn, der ihn dann ausgießt und gibt, und dann in der Konsequenz aber auch von denjenigen, die ihn empfangen haben. In 1. Korinther 2, Vers 10 und 11 steht eine spannende Beschreibung des Heiligen Geistes. Und wir lesen dort, uns aber hat es Gott offenbar gemacht durch den Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Der Geist ist es also, der die Tiefen Gottes erforscht. Er wird also unterschieden zwischen Gott und Geist. Nicht, dass der Geist nicht Gott wäre, aber es wird unterschieden zwischen Gott dem Vater und Gott dem Heiligen Geist. Und der Geist erforscht die Tiefen des Vaters. Und zugleich ist der Geist im Menschen. Das, was wir bereits in Genesis 2, Vers 7 gelesen haben, nämlich, dass Gott den Menschen seinen Lebensatem eingehaucht hat, ist der Geist. Der Mensch wird also zu einem lebendigen Wesen. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass dieser Lebensatem, dieser Lebensodem, dem dem Menschen eingehaucht wird, mit dem Geist zu identifizieren ist. Denn der Geist macht lebendig. So lesen wir es auch im Psalm 104, Vers 30. Der Geist ist der Lebendigmacher bei der Schöpfung und auch bei der Neuschöpfung. So bestätigt es auch Jesus in Johannes 6, Vers 33. Und auch umgekehrt gilt das, wie zum Beispiel wir in Hiob 34, Vers 14 und 15 lesen, Wenn er nur an sich dächte, seinen Geist und Odem an sich zöge, so würde alles Fleisch miteinander vergehen und der Mensch würde wieder zu Staub werden. Also wenn Gott seinen Geist nimmt, dann stirbt ein Mensch. Der Geist also die Grundlage, dass wir überhaupt leben können, dass Gott uns am Leben lässt. Und wenn wir nun zurückkehren zu 2. Korinther 2, Vers 10 und 11, es ist dieser Geist, der sowohl den Menschen in seiner Tiefe erforscht, dich und mich, und uns lebendig macht und uns am Leben lässt. Und wir sterben, wenn dieser Geist zurückgenommen wird. Und der Geist ist zugleich derjenige, der uns in der Tiefe erforscht. Aber das ist auch ein ziemlich deutliches Zeichen für seine Personalität. Ein personales Handeln und Wirken. Denn er erforscht uns Menschen und auch erforscht den Vater im Himmel. Und ebenso leitet er auch die Apostel, wie zum Beispiel Philippos in Apostelgeschichte 8, Vers 29, denen er einen Auftrag erteilt. So wie Jesus auch zu seinen Jüngern gesagt hat, in Lukas 12, Vers 12, dass der Heilige Geist uns in derselben Stunde lehren wird, was wir sagen sollen. Also der Geist ist also ein Lehrer, er ist ein Auftraggeber, er ist eine handelnde Person. Ebenso lesen wir es in Apostelgeschichte 10, Vers 19, dass der Heilige Geist zu Simon Petrus spricht. Oder in Apostelgeschichte 13, Vers 2 lesen wir, als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen hatte. Das ist also eine extrem personale Aussage. Sondert mir aus zu dem Werk, wozu ich sie berufen habe. Der Geist tritt also als eine Person auf, als ein handelndes, vernunftbegabtes und ein willentliches Wesen. Und nun komme ich zu meinem dritten Schritt, die Kenose des Heiligen Geistes. Wir haben also irgendwie beides, Stellen, die auf eine Kraft hindeuten und Stellen, die den Heiligen Geist ganz klar als eine Person belegen. Und wie bringen wir das nun zusammen, bevor wir zum Abschluss eben auf unsere Ausgangsfrage zurückkehren, ob man zum Heiligen Geist beten darf? Ich glaube, wir kommen dieser Frage nur dann näher auf die Spur, wenn wir das Wesen des Heiligen Geistes im Gesamten in den Blick nehmen. Als ein Gesamtbild einer Person, die jedoch eine ganz bestimmte Persönlichkeit hat und ein bestimmtes Ziel verfolgt und dementsprechend handelt. Es gibt einen spannenden Begriff im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 7, der dort auf Jesus eigentlich bezogen wird. Der ist ein göttliches Wesen, welches er schon vor Anbeginn der Zeit hatte, denn er war schon vor der Schöpfung bei Gott, dem Vater, dass er, Jesus Christus, diese Göttlichkeit ablegt und ganz Mensch wird. Also Jesus, ganz Mensch und ganz Gott. In ein eigenes, hochkomplexes Thema, was wir jetzt nicht weiter vertiefen können. Aber der griechische Begriff, der dort verwendet wird und der sonst nur noch einmal im Römerbrief und zweimal im Korintherbrief vorkommt und der Regel als ein Nichtswerden beschrieben wird, heißt griechisch Kenosis, die Kenosis des Sohnes Gottes. Jesus wurde zu nichts, als er Mensch wurde, verglichen mit seiner früheren Herrlichkeit beim Vater in der Ewigkeit. Die Lutherbibel übersetzt hier, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Also eine Selbstentäußerung, eine Selbstentleerung, das ist diese Kenosis, ein sich selbst zunichte machen, das ist Kenosis. Nicht im Sinne seiner Persönlichkeit, die Jesus aufgibt, sondern ein sich völlig klein machen und sich erniedrigen, um ein Ziel zu verfolgen und ein anderes groß zu machen, zu verherrlichen. Was hier eigentlich nur auf den Sohn Gottes, auf Jesus Christus bezogen ist, könnte man meiner Meinung nach auch auf den Geist übertragen. Und es würde uns helfen, seine Persönlichkeit, sein Wesen besser zu verstehen. Denn auch diese Ich-Stellen beim Heiligen Geist sind sehr wenige, die sie vorkommen. Sie kommen vor, wo der Heilige Geist spricht, sondern mir aus. Aber es kommen auch nur wenige vor. Aber es wird deutlich, dass der Geist sich selbst eigentlich zurücknimmt. Er tritt zurück. Er drängt sich nicht auf. Er stellt sich nicht in den Vordergrund. Er ist gesandt vom Vater, wie es in Johannes 14, Vers 16 heißt, und vom Sohn, wie es in Johannes 15, Vers 26 und Johannes 16, Vers 7 heißt. Und er hängt aufs Äußerste mit dem Vater und dem Sohn zusammen. Und es gibt eine unverbrüchliche Einheit zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und auch das ist das, was wir in der Trinitätslehre zusammengefasst haben. Auch die Trinitätslehre, diese Einheit in Gott, wäre ein eigenes Thema. Wenn dich das weiter interessiert, schreib es gerne unten als Rückmeldung in die Kommentare. Dann wissen wir Bescheid, dann werden wir auch dazu das weiter einplanen und noch dazu was aufnehmen. Also diese Einheit zwischen Vater, Sohn, Heiliger Geist, die Einheit der Trinität. Aber was tut nun der Heilige Geist? Er verkündigt nicht sich selbst, er drängt sich nicht auf, er stellt sich nicht in den Vordergrund. Sondern als Jesus den Geist in Johannes 14 ankündigt, weist er darauf hin, dass wenn der Heilige Geist den Jüngern gegeben wird, dann werden sie ihn erkennen, also erkennen, wer Jesus ist und wer der Vater ist. So steht es dort in Vers 20. Der Geist schenkt also ein neues Verständnis oder das erste wirkliche Verständnis für den Vater und den Sohn. Und wie wir es eben auch schon hatten im Vers zuvor, in Vers 26, er erinnert uns an die Worte und die Lehre Jesu. Er bringt keine neue Lehre, sondern wird den Jünger, die Jünger werden also an all das erinnert, was Jesus gesagt hat, was Jesus getan hat, was Jesus gelehrt hat. Und sie bekommen einen Blick für Jesu Lehre, sein Leiden, Sterben und Auferstehen. Und dazu passt auch Johannes 16, Vers 5 bis 15, dass der Heilige Geist derjenige ist, der in die Wahrheit leiten wirkt. Und er bewirkt, dass der Sohn verkündigt wird. Wir lesen dort, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Vers 14. Also das, was der Heilige Geist tut, ist, den Sohn Gottes, Jesus Christus, den Gekreuzigten, Auferstandenen, zu verherrlichen. Er nimmt sich zurück, um ihn groß zu machen, Jesus, den Gekreuzigten. Und dazu passt auch, wie in den Versen davor, schon ab Vers 5 steht, dass er uns Menschen vor allem von unserer eigenen Sünde überführt und das gerechte Gericht Gottes aufzeigt, das gegen uns steht, wenn wir nicht durch den stellvertretenden Sühnetod Jesu Vergebung der Sünden und die Gnade empfangen haben. Also der Geist ist derjenige, der die Sünde aufdeckt, uns unserer Ungerechtigkeit überführt und er weist uns auf das Gericht Gottes hin und öffnet uns den Blick für Jesus Christus, der uns erlöst. Der Heilige Geist ist es also somit, der einen ganz entscheidenden Anteil daran hat und bewirkt, dass wir als Menschen den Glauben geschenkt bekommen, der uns beruft und uns zu Kindern des Vaters im Himmel macht, indem er erst ermöglicht, dass wir Jesus überhaupt erkennen können und dass wir erkennen, was Jesus getan hat und dass wir überhaupt erst Jesus anbeten können. Genau deshalb schreibt auch Paulus in 1. Korinther 12, Vers 3b, und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Also nur durch den Heiligen Geist kann ich wirklich Jesus als meinen Herrn erkennen, anbeten. Ohne ihn ist es nicht möglich. Das, was also der Heilige Geist tut, ist, sich selbst zurückzunehmen, damit der Sohn Gottes groß und verherrlicht wird und sein Heilswirken für uns Menschen im Zentrum kommt und verehrt wird. Der Geist nimmt sich selbst zurück, um uns auf den Vater und auf den Sohn hinzuweisen. Der Geist ist es, der uns überhaupt erst den Blick schenkt für den Vater und den Sohn. Und somit also der Glaubensschenker, der geistlich und leiblich lebendig mache. Das ist die Gnosis des Heiligen Geistes gewesen. Kommen wir nun zum Abschluss. Darf man zum Heiligen Geist beten? Es ist unsere Ausgangsfrage. Und jetzt muss ich auch irgendwie auch eine Antwort geben, was ich dazu meine. Wenn du die Frage bei deinem Hauskreis in den Raum stellst, wird es auch für dich auch nicht schlecht sein, wenn du zumindest dir schon mal Gedanken gemacht hast, welche Meinung du vertreten möchtest. Deswegen hast du hoffentlich noch im Kopf, was du eben dir vorgenommen hast. Was denkst du eigentlich dazu? Was denkst du jetzt, nachdem du diesen Durchgang durch den Heiligen Geist, durch die Stellen der Pneumatologie auch so bekommen hast? Hat sich was bei dir verändert? Und ist es mehr nur als eine geistliche Tradition? Vielleicht bist du ja zu überzeugen gekommen, dass in der geistlichen Tradition, in der du stehst, dass du dem völlig zustimmst. Super, da bist du ein reifer, mündiger Christ geworden in dieser Frage. Und wieder auch dort gewachsen im Glauben. Vielleicht merkst du aber auch, vielleicht bin ich doch von anderen geistlichen Traditionen in dieser Frage eine größere Übereinstimmung. Und auch das ist ein spannender Lernprozess zu merken, auch die Breite der Theologie und auch der christlichen Denomination kennenzulernen und davon auch herausgefordert zu werden und auch geistlich befruchtet zu werden. Darf man nun zum Heiligen Geist beten oder nicht? Wir haben diese sehr wechselhafte Geschichte mit dem Heiligen Geist, des Vergessens bis hin des Überhöhens. Was ist nun ein angemessener Umgang mit ihm, der sich auch biblisch-theologisch verantworten lässt? Im altkirchlichen Bekenntnis von Nicäa und Konstantinopel, dem Niceno-Konstantinopolitanum, aus dem 4. Jahrhundert. Dort wurde eine sehr spannende Formulierung gewählt, um im Glaubensbekenntnis den Heiligen Geist zu beschreiben. Dort lesen und bekennen wir: Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Also es wird bekannt, dass der Geist Herr ist. Also er ist Gott. Das ist schon mal ganz klar. Seinen Wesensursprung hat er im Vater. Also er geht aus ihm hervor, was auch einem Geistwesen entspricht. Er wird nicht gezeugt, wie das Kindschaftsverhältnis, das da oben drüber bei Jesus beschrieben wird. Er geht hervor, er weht. Er geht quasi vom Vater und vom Sohn, wird er ausgeatmet, er weht hinaus in diese Welt. Deswegen bezeichnen wir ihn auch als Geist. Aber als einen Geist, der Person und Kraft zugleich ist. Und dann kommt aber der entscheidende Punkt, auf den ich hinaus möchte, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet wird. Und dieses Mit-Anbeten kann ganz unterschiedlich übersetzt und verstanden werden. In der griechischen Fassung des Bekenntnisses deutet es rein sprachlich mehr darauf hin, dass er selbst angebetet und verherrlicht wird. In der lateinischen Fassung bedeutet es rein sprachlich mehr darauf hin, dass er zugleich angebetet wird und verherrlicht wird. Also wenn man zum Vater und zum Sohn betet, dass damit auch dann zugleich der Heilige Geist angebetet wird. Und aus diesen beiden unterschiedlichen Fassungen entsteht eine gewisse Spannung in den Übersetzungen. Und ich vermute, dass die Spannung sehr gut auch das biblische Zeugnis widerspiegelt. Ja, der Geist ist Herr, er ist Gott, er ist eine vollwertige Person, die einen eigenen Willen und Wesen hat, die vernunftbegabt ist und über die ich nicht verfügen kann, kein Mensch über ihn verfügen kann, sondern er ist es, der Menschen beruft, befähigt und gebraucht. Der Heilige Geist ist ein vollwertiger Teil der Dreieinigkeit und somit ganzer Gott, der somit auch ebenso wie der Vater und der Sohn angebetet werden darf. Aber das Wesen des Geistes ist eine wirkende Kraft, der lebendig macht, der den Glauben schenkt, die Augen öffnet für den Sohn und die Gnade übermittelt. Der Geist ist es, der die Gemeinde gründet, Gemeinschaft stiftet, Vergebung untereinander bewirkt und uns vorbereitet auf die Auferstehung am jüngsten Tag, wenn wir eingehen dürfen in die himmlische Heimat. Der Geist nimmt sich selbst ganz zurück, die Kenosis. Er entleert sich und stellt sich in den Hintergrund, damit der Vater und der Sohn groß werden. Ja, damit der Vater und der Sohn angebetet werden. Der Geist will, dass der Gott, der Vater und der Sohn angebetet werden. Und genau das entspricht auch den abschließenden Befund meiner Erkenntnis nach, zu dem ich kommen möchte. Lassen wir uns abschließend mal festhalten. Es gibt keine einzige Stelle in Gottes Wort, wo der Heilige Geist angebetet wird. Und es gibt lediglich eine einzige Stelle, wo er überhaupt angesprochen wird. Und die findet sich gerade nicht im Pfingstereignis, nicht im Neuen Testament, sondern im Alten Testament, in Hesekiel 37, 9 und 10. Und da lesen wir: Und er sprach zu mir, Weissage zum Odem, Weissage du Menschenkind, und sprich zum Odem. So spricht Gott der Herr: Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße ein überaus großes Heer. Das ist die einzige Stelle in der gesamten Heiligen Schrift, wo der Heilige Geist direkt angesprochen wird. Dass dagegen Jesus angebetet wird, lesen wir von den Weisen im Morgenland, Matthäus 2, Vers 11, über Thomas, der in Johannes 20, Vers 28 Jesus als Gott anbetet und benennt. Wir lesen es bei Stephanus, bei seiner Steinigung, oder auch in Offenbarung 5, Vers 11 und 12, wo Jesus, der auf dem Thron Sitzende, angebetet wird. Und auch wenn es dort nicht besonders viele Stellen gibt, so gibt es doch biblische Belege, zumindest für die Anbetung des Sohnes, für den Geist nicht. Ich würde also sagen, ja, man darf zum Heiligen Geist beten, da er ein vollwertiger Teil der Dreieinigkeit ist, da er ganz Gott ist und gemeinsam mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Aber es entspricht nicht seinem Wesen. Es entspricht nicht dem, wer der Heilige Geist ist und was er tut. Es entspricht nicht seiner Kenosis, die sich selbst zurücknimmt und den Vater und den Sohn verherrlicht. Man könnte also zusammenfassen, der Heilige Geist möchte gar nicht, dass er angebetet wird, sondern er möchte, dass der Vater und der Sohn verherrlicht werden. Und das ist ihm Verherrlichung genug. Wenn wir den Vater und den Sohn erkennen und das Heilswerk seines Sohnes begreifen und anbeten, das ist ihm Anbetung genug. Das möchte er. Wenn wir also diese biblische Gebetspraxis uns vor Augen führen, die wir im überwiegenden Teil auch in der Bibel finden, ist es, dass, und so wie auch Jesus selbst in der Bergpredigt erlehrt ist, dass wir zum Vater im Namen des Sohnes durch den Geist beten. Wir beten zum Vater im Namen des Sohnes durch den Geist. Und ich glaube auch, dass das unser primäres Gebet sein sollte, wo wir den Vater anbeten, wozu wir nur in der Lage sind, eben durch das Erlösungswerk seines Sohnes, durch Kreuz und Auferstehung, wodurch wir zu Kinder des Vaters werden können. Und dass wir das überhaupt erkennen können und dass wir Kinder Gottes werden und zur Anbetung kommen, ist das Werk des Heiligen Geistes in uns. Also wir beten zum Vater im Namen des Sohnes durch den Geist. Das ist mein Vorschlag und ich bin gespannt auf deine Rückmeldung. Dir alles Gute und Gottes reichen Segen.